die Wochenenden sind immer sozusagen verplant, belegt. Ich habe so viele Wochenende gearbeitet, ob das jetzt mit Tango ist oder mit Seminaren, jahrzehntelang. Ich möchte gern wegfahren mit der Sabine, ein verlängertes Wochenende.
Mir wird persönlich sicher fehlen, das Zusammenkommen der Leute, diese gute Stimmung, der Austausch, wie geht's einem mit dem Tanz, wo kann man hingehen, wo kann man Schuhe kaufen, also einfach diese Kommunikation mit den Tango-Freunden, die wir wirklich dort auch gefunden haben.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Willkommen zu dieser Episode von Cabeceo. Eine Episode mit einem aus möglicherweise traurigen Anlass, auf den man nicht ganz sicher, ob der jetzt wirklich traurig ist, auch für die beiden Protagonisten, bei denen ich heute zu Gast bin, am Rande von Wien. Das sind Sabine Klein und Thomas Meyer, generell bekannt als Sato. Also ihr seid so verschmolzen mit dem Tango oder im Tango, dass ihr auch aus euren Vornamen den Firmen- oder Organisationsnamen gemacht habt.
Übrigens, inzwischen sind wir schon verheiratet und die Sabine heißt jetzt auch schon seit längerem Meier.
Hast du den Namen von deinem Mann ganz grafisch angenommen?
Ja.
Sehr gut, ja. Seid ihr traurig, dass es aus ist, jetzt mit dieser Sato-Ära, die ich jetzt kenne, seit ich Tango tanze in Wien? Also das war immer ein Teil von Wien.
Ja, ich merke, dass ich tue mir schon ein bisschen schwer mit einem Abschied, weil es gibt so eine Seite in mir, die will das nicht. Ich liebe nicht nur den Tango und das Tango-Tanzen, sondern eben auch das Unterrichten sehr. Für mich ist das nach wie vor Abenteuer. Und es macht ja auch ganz viel in unserer Beziehung aus, am Gemeinsamen sozusagen, das wir miteinander machen, zu analysieren, was fehlt da jetzt gerade, was braucht die Person, um eine Erfahrung zu machen, einen Lernschritt zu machen, woran liegt's, das auch zu besprechen mit der Sabine. Diese Auseinandersetzung, all das ist wunderbar und ich möchte es nicht missen und ich glaube, wir werden es auch nicht missen. Wir werden es also nach wie vor im Ausland auch tun. Da haben wir auch regelmäßige Events, wo wir unterrichten. Und wir werden es auch privat tun. Was wir beenden wollen, ist der Gruppenunterricht in einem gemieteten Studio. In dem Fall jetzt, wo wir lange waren in Parada. Weil da ist, die Wochenenden sind immer sozusagen verplant, belegt. Und ja, ich bin inzwischen in Pension mit meinem Grundberuf als Psychotherapeut. Ich arbeite zwar noch 2 Tage in der Woche, aber ich habe so viele Wochenende gearbeitet, ob das jetzt mit Tango ist oder mit Seminaren, jahrzehntelang. Ich möchte gern wegfahren mit der Sabine, ein verlängertes Wochenende oder, und in das Studium müssten wir uns einmieten und wirklich uns verpflichten, Miete fürs ganze Jahr zu zahlen und wir wollen diese Freiheit haben jetzt.
Wie geht's dir, Sabine, damit?
Mir wird persönlich sicher fehlen, das Zusammenkommen der Leute, diese gute Stimmung, der Austausch, wie geht's einem mit dem Tanz, wo kann man hingehen, wo kann man Schuhe kaufen, also einfach diese Kommunikation mit den Tango-Freunden, die wir wirklich dort auch gefunden haben. Es haben sich einige Paare auch bei uns gefunden, die zuerst alleine einen Tango-Kurs besucht haben, sich angefreundet haben, verliebt haben Und nachdem wir fast zwei Jahrzehnte jetzt unterrichten, haben wir auch gesehen, dass einige geheiratet haben und also wirklich schöne, den Weg einfach begleitet zu haben. Also das würde mir sicher fehlen auch.
Es könnte auch Tango-Kinder geben, die quasi, wo ihr Großeltern seid, sozusagen.
Theoretisch, ja.
Wir kommen zum Ende nochmal zurück, aber gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Ihr macht das ja schon sehr lange, ihr seid also wirklich ein Urgestein der Wiener Tango-Szene. Habt ihr auch gemeinsam mit dem Tango begonnen oder war das getrennt voneinander? Und wann war das ungefähr, wo ihr selbst für euch persönlich den Tango entdeckt habt?
Also ich komme aus der von der Tanzschule, ich habe damals Formation getanzt. Dann einen Sonderworkshop Tango Aventino, wo es mich bewegt hat, gefasst hat, wo ich infiziert worden bin. Und habe dann alleine Kurse besucht, nämlich damals beim Jorge. Und bin auf Milongas gegangen und auf einer Milonga, nämlich von der Alejandra, die damals sonntags immer eine Milonga gemacht hat. Damals war das in der Kirchengasse, im Off-Theater, glaube ich.
Ich glaube, der frühere Z-Club, wenn ich mich nicht täusche fast.
Ja. Und auf der Milonga habe ich dann den Thomas tanzen gesehen.
Das war übrigens eine ganz besondere Milonga.
Warum?
Da hat also wirklich das Folgeorchester von Pugliese gespielt. Also
Color Tango.
Ich glaube, die Alejandra war befreundet mit Musikern und die waren irgendwie in Wien und großartig. Also die haben das ganze Color Tango Orchester hat dort gespielt und es waren, ich weiß nicht viele Leute dort.
Ich glaube, es waren maximal 20 ja, Personen, 20
Tänzer. Unglaublich toll.
Und es waren aber 12 Musiker.
Ja.
Und es war so ein tolles Erlebnis. Und an diesem Abend habe ich dann noch dazu den Thomas kennengelernt. Also ich glaube, das war überhaupt der Abend für mich.
Ein guter Tag.
Ja.
Da schon der Tanda, war da schon spürbar, dass es passt zwischen euch? Oder war das noch, hat es noch ein bisschen Reibung gegeben? Wie war das?
Also es war beides. Also ich meine, Reibung hat es dann noch nicht sehr viel gegeben. An den ersten Tag, ja, weil da hat die Verliebtheit ja eigentlich begonnen, ziemlich schlagartig eigentlich eingesetzt. Gepasst hat es, aber ja, der Weg sozusagen, gemeinsam sozusagen eine gute Entwicklung im Tango zu machen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das möglich ist, dass es ganz ohne Reibung geht. Also es gibt sicher also Herausforderungen, die da anstehen, ganz einfach nicht, für diesen Prozess.
Du hast damals schon länger getanzt als die Sabine, glaube ich.
Ja. Also ich habe damals, also das war noch bevor im Theater in der Wien die Musical-Ausbildung war, gab es eine Vorstufe damals im Tanzforum.
Wo ich auch in den 80er Jahren war, vielleicht haben wir es sogar gesehen. Ja, aber ich nicht Ausbildung, sondern nur so Stunden besucht.
Genau, und die habe ich gemacht, sozusagen. Und ich habe auch die in der Privatuniversität der Stadt Wien, also gibt die tanzpädagogische Ausbildung, die habe ich gemacht auch, also tanzpädagogisch abgeschlossen auch, was unheimlich hilfreich auch dann später für den Tango war. Und ich habe Tanztherapie-Ausbildung gemacht und auch dann Lehrtanztherapie und Kunsttherapie. Eine Ausbildung also entwickelt mit Kollegen zusammen. Da sind 25 Jahrgänge entstanden, die abgeschlossen haben. Und so haben sich die Medien und die Kreativität, die Kunst und der Tanz, das hat mich begleitet schon lange.
Dann kam eben der Tango Argentino, wo man ja ganz anders arbeitet als im Standard-Tango oder Ballroom-Tango, beziehungsweise in den ganzen ja Standard-Tänzen und Ballroom-Tänzen.
Jorge Pusikovic hat die Sabine ja vorhin genannt, gerade, dass sie da begonnen hat. Das war auch bei mir so, völlig unabhängig von der Sabine.
Weil du warst immer am Montag im Kurs und ja, ich war immer am Mittwoch am Kurs. Also wir haben uns dort nicht getroffen. Obwohl wir beide unabhängig, beide beim Jorge gelernt haben.
Ja.
Damals, muss man auch dazu sagen, gab es nicht so viel Angebot wie heute. Ich glaube, es waren damals drei bedeutende Namen, die es gegeben hat, nämlich den Jorge, Posikovic mit Tanto Tango. Es gab
den Alejandra, meines Wissens.
Genau, ja. Die Alejandra.
Den Raphael.
Doch, vier. Und den Nikolas in der Bäckerstraße.
Ja, und nicht zu vergessen.
Der Luciano vielleicht.
Der Luciano.
Traude
und Luciano. Traude und Luciano, nicht zu vergessen. Und auch in der Lange Gasse.
Die Christine Reiterlechner.
Die auch, ja. Aber in der Lange Gasse.
Aber das war ja so eine Aufbruchszeit, oder? Ja. Weil die Tango Bar ist ja, glaube ich, auch damals erst entstanden.
Genau.
Um Mitte der Nullerjahre herum.
In der Albertgasse, ja.
Ja, jetzt heißt es Albertgasse. Jetzt
also es gab regelmäßig nur den Donnerstag Tango Bar in Milonga. Es gab den Samstag und gelegentlich am Sonntag die Milonga von der Alejandra.
Und das war's?
Das war's. Diese drei Veranstaltungen gab's, die nicht regelmäßig, je nachdem. Ja, und die Lehrer waren genauso spärlich, kann man sagen. Heutzutage, wenn wir uns den Kalender anschauen, ja, muss man fast schauen, in welchem Bezirk wird unterrichtet.
Ja, es wäre
da kann man ja. Und ja, welche Location, zu welcher Zeit möchte ich Tango tanzen gehen, und das ist möglich. Damals, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist, dass man auf eine Milonga gekommen ist und dort Flyer auf einem Tisch gesehen hat. Und das war eigentlich die einzige Kommunikation, wo man gewusst hat, wo geht man als nächstes hin. Internet gab es nicht, Facebook gab es überhaupt nicht.
Genau.
Also man ist auf eine Milonga gegangen und hat dort erfahren, wo geht man das nächste Mal hin.
Plus Mundempfehlung, natürlich Mundpropaganda.
Genau. Ja. Sehr, sehr toll damals war auch von Marius Spanbauer, dass er Fotos gemacht hat und diese immer in der nächsten Woche auf Fotopapier aufgelegt hat und dies zur freien Verfügung gestellt hat. Also es war ein ganz tolles Service, wo natürlich auch die Leute wieder hingekommen sind.
Um sich zu sehen.
Um sich selber zu sehen, auch um ein Andenken zu haben. Wir haben auch noch selber einige der Fotos von damals. Eigentlich die einzigen Fotos aus der Zeit.
Mhm. Thomas, an dich noch die Frage.
Ja.
Weil du sagst Tanzpädagogik, und das spielt eine große Rolle. Ich kann mir darunter leider Gottes wirklich nichts vorstellen, außer einen Tanzlehrer, der Walzer unterrichtet und Slow Fox.
Nein.
Was heißt das eigentlich, Tanzpädagogik?
In dem Fall ist das eine... gibt es ja nach wie vor diese Ausbildung, nennt sich moderner Ausdruckstanz nach Kladek-System, Rosalia Kladek. Der Schwerpunkt dieser Ausbildung ist sozusagen, wie setzt sich zum Beispiel, wenn ein Arm in eine Richtung zieht und das Körperverhalten ein ganz bestimmtes ist, wie setzt sich die Bewegung im Körper fort? Ja? Wie reagiert der Körper? Wie ist
Also eine genaue Analyse.
Okay, genau. Also sehr viel spüren, wahrnehmen und sehr viel analysieren und auch denken, beides sozusagen. Und das ist dort, kann man sagen, haben wir dort wirklich gelernt, sozusagen. Und das ist natürlich beim Tango unheimlich hilfreich.
Großartige Basis.
Ja.
Jetzt, du kommst also aus dem Eck der Bewegung, der tänzerischen Bewegung, vielfältige Art und Weise. Aber Sabine, du warst vorher Extremsportlerin, was ich auch nicht so gewusst habe. Die Recherchen haben es gezeigt. Ich weiß nicht, nur die gefährlichsten Sportarten.
Richtig.
Mein Höhepunkt war Kopfsprung vom 5-Meter-Brett und das ist schon mit viel Herzklopfen verbunden.
Ja, da gewesen. Kann ich dir aber nur gratulieren, wirklich. Weil das ist enorm.
Aber du hast das Turmspringen ja fast schon professionell gemacht, oder? Das war ein ganz wichtiger Sport.
Ja.
Wie war da der Weg vom Turmspringen zum Tango tanzen, wo man auf der gleichen Ebene steht wie der Partner und man nicht, Angst haben muss, dass man
also Bauchweg macht. Ich habe das Kunst- und Turmspringen über 10 Jahre wirklich leistungsmäßig ausgeübt. Das heißt, täglich 3 bis 4 Stunden trainiert, auch zur Europameisterschaft und Weltmeisterschaft gefahren. Und nach Beendigung von dem Wasserspringen, weil mit 22, 23 gibt es halt einfach andere Dinge auch, die man gerne machen möchte, außer immer ins Bad fahren, sich abrackern und hundemüde nach Hause kommen.
Mit blauen Flecken?
Mit blauen Flecken oder auch nicht.
Je nach Bauchfleck, ne?
Je nach, genau. hab nachher, nachdem ich diesen Bewegungsdrang hatte, sämtliche andere Sportarten ausprobiert. Von Mountainbiken über ja Paragliden, Canyoning, also Hotdoggen, also ich bin mit den Skien dann über die Sprungschanzen gefahren und habe meine Salzos geschlagen oder Buckelpisten fahren. Also ich habe einfach eine Kondition und einen Bewegungsdrang gehabt, der nicht zu bremsen war. Aber all diese Sportarten haben mich zwar fasziniert, aber lang nicht so wie dieses Tango-Tanzen. Also ich habe, wie ich begonnen habe, Tango zu tanzen, wieder dieses ähnliche Interesse gespürt, diese Bewegung wieder kennenzulernen. Es war natürlich viel feiner als lang nicht so schnell wie beim Wasserspringen, weil vom 10 Meter, wenn man springt, hat man 1,2 Sekunden Zeit für 1,5 Saltos vorwärts mit 2,5 Schrauben. Also es geht weit, weit langsamer und auch diese Langsamkeit und dieses Spüren hat mich derartig fasziniert. Und ich muss sagen, ich habe es auch ein bisschen leichter gehabt, weil die Körperspannung hatte ich, das Körpergefühl hatte ich auch dafür. Ich habe auch genau gewusst, ist mein Bein gestreckt oder nicht und ist die Hüfte zu weit vorne oder nicht. Also wenn mir jemand das gesagt hat, dass ein bisschen weiter hinten, dann habe ich genau gewusst, an welcher Stelle ich meinen Körper da bewegen muss. Also ich habe einen relativ leichten Einstieg gehabt in das Tango-Tanzen.
Ja, aber es gibt schon einen entscheidenden Unterschied jetzt dann beim Tango-Tanzen. Jetzt steht ein störendes Objekt vor dir, der will irgendwas. Und du kannst nicht deine eigene Bewegung umsetzen, wie du es bis jetzt gewohnt warst, vom Turmspringen oder vom Skifahren oder keine Ahnung, was du alles gemacht hast, sondern du bist jetzt quasi in der Follower-Rolle. Also irgendwo von einer gewissen Weise eingeschränkt auf das, was man gerne jetzt von dir hätte, dieser Feind vor dir. Ja.
War für mich am Anfang überhaupt kein Thema. Also ich war so begeistert und fasziniert von dieser Möglichkeit über das Spüren und über dieses Nonverbale zu sehen, wie eine Bewegung entsteht. Es ist heutzutage noch. Ich finde es so faszinierend, wie sich zwei Menschen, ohne miteinander zu sprechen, so verständigen können. Noch dazu, wenn sie dann die gleiche Musik hören. Ja, also dann ist es überhaupt.
Die auch nie einen gemeinsamen Kurs miteinander gemacht haben und trotzdem miteinander kommunizieren können.
Richtig.
Das ist faszinierend.
Man braucht die Sprache nicht sprechen. Das ist auch ganz, ganz spannend, auch immer auf Milongas fremde Personen aufzufordern, zu sehen, wie bewegen sich die, wie agieren die, reagieren die, was hören die in der Musik, welche Bewegungen machen die, was finden die als angenehm und so weiter. Also nach wie vor ist dieser Spaß oder diese Lust an den Tanzen da.
Das immer wieder neu zu entdecken. Was
immer mal, wieder neu zu entdecken.
Ja. 20 Jahren
immer noch
gibt es nach wie vor Überraschungen und Neues. Ja.
Es ist interessant, für viele ist das ja am Anfang eine Überforderung, der Tango, weil sie nicht das erwartet haben, was sie davor finden. Und für andere ist es sofort eine Verliebtheit. Nicht? Ja, also die Enttäuschung ist vielleicht manchmal die, dass es, um das tolle Erlebnis zu haben, doch eine gewisse Technik braucht, nicht? Und die sich zu arbeiten ist nicht so leicht, nicht? Weil der Tango, wie soll ich sagen, da gibt es zwei Tendenzen drinnen. Das eine ist die Bewegungsbeziehung, die da ist, die wo führen und folgen, also eigentlich das Grundprinzip der Kommunikation überhaupt in Wirklichkeit, auf den Körperkontakt beruht, auf die Umarmung beruht. Und wie wir wissen, die Umarmung hat viele Funktionen. Die gibt Schutz, die gibt Halt, die gibt Trost, die gibt Geborgenheit. Das ist das, was eigentlich der Mensch, wenn er Glück hat, und die meisten haben das Glück, wenn sie geboren werden, in der ersten Beziehung zur Mutter erleben, Anerkennung, Wertschätzung ohne Leistung. Ohne Leistung. Ein Grundgefühl von Akzeptanz, von Selbstwert wird für das ganze spätere Leben in dieser Zeit gelegt. Ja, und dieses Gefühl beim Tango, das kann süchtig machen, das immer wieder aufzusuchen. Aber bis man das sich holen kann, muss man nicht wie der Säugling, der wird gehalten, gesäugt. Der
braucht
wird,
nichts tun.
Der ja. braucht nichts tun. Aber im Tango muss ich viel tun, damit ich in der Umarmung gehen kann mit jemandem und es genießen kann.
Und damit man nachdenken muss, ja. Was mache ich jetzt und wie funktioniert
genau.
das?
Genau.
Was mache ich, wenn es schief geht?
Ja.
Bleiben wir in der Geschichte vielleicht. Ja. Also ihr habt euch kennengelernt bei einer Milonga, die noch dazu Cola Tango, also das ist, da beneide ich euch jetzt, wo ich das weiß, maßlos. Ich glaube, die waren dann auch halt dann nimmer mehr in Wien.
Ja,
nimmer wieder.
Wüsste, nie wieder.
Ja, also, soll ich sage jetzt nichts ohne Anwalt. Dann habt ihr wahrscheinlich begonnen, doch auch gemeinsam Kurse zu besuchen oder Workshops zu besuchen und gemeinsam zu arbeiten.
Ja, zuerst hat uns Jorge hat mich gebeten, sozusagen Kurse zu übernehmen.
Warst du schon so weit, dass das schon
Er hat das eigentlich initiiert, du musst unbedingt unterrichten. Nee, das ging eigentlich von ihm aus. Ja. Was war da besonders auf die Idee gekommen? Ja?
Na, wir waren damals noch im...
Wir waren noch so...
Also wir sind 3-4 Jahre gut, haben wir sicher 2 Gruppenkurse die Woche gemacht, 2 Privatstunden jeder, jeder eine und sind gegangen auf 3-4 Milongas. Also auf alle Milongas, die es gibt, sind wir gegangen. Und dann haben wir uns noch privat getroffen, um zu üben.
Mhm.
Also eine sehr, sehr intensive Zeit damals, bis sich dann Jorge ermuntert hat, eigentlich einen Kurs zu übernehmen und selber zu unterrichten. Und so haben wir 2009, ich glaube im Februar 2009, begonnen, die ersten Kurse zu machen.
Wenn nicht schon früher.
Vielleicht Ende 2008.
Hm. Ja.
Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich mal dabei war in einer der Tango-Schnupperstunden in der Tango-Bar, die es gegeben hat, die meistens, glaube ich, der Nikolas gemacht hat, der dann mal ausgefallen ist. Und da seid ihr dann mal eingesprungen. Mhm. Also war ich auch mal damals schon ein Schüler von euch, vor 15 Jahren. Wann ist an den Schluss gefallen, sich da aber abzunabeln von Jorge und jetzt wirklich gemeinsam das aufzumachen, dieses Ding namens Sato Tango? Das ist ja schon ein großer Schritt gewesen, denke ich mir.
Also wir haben begonnen mit einer Milonga, die wir organisiert haben.
Das war das Erste, also vor dem Unterrichten.
Vor dem Unterrichten haben wir nur einmal die Veranstaltung gemacht, nämlich in der Lehergasse. Im Schmieder hat sich das genannt. Das haben wir auch gemietet, einen Raum. Haben dort alles hingetragen, von gekühlten Getränken über Gläser, über Bänke, Tische, um eine schöne Veranstaltung zu machen, nämlich immer abwechselnd sonntags mit Alejandra. Das war hier auch niemand in die Quere kommen, sondern zusätzlich ein Angebot auch schaffen können. Wir haben dann einen zweiten Raum dazu genommen. Damals haben wir in dem zweiten Raum sogar moderne Musik gespielt, moderne Tangos.
Und glaube ich, haben wir parallel sozusagen 2 Räume, da kann ich mich erinnern, bespielt, ja.
Genau.
Aber das haben wir nicht jedes Mal gemacht. Das war hin und wieder mal mit den 2 Räumen.
Ja, aber es war auch eine Idee damals. Und haben uns ein paar eingeladen, die dort unterrichten, bis wir dann gesagt haben, okay, also den Unterricht werden wir sicher auch noch schaffen, diese eine Stunde davor, vor allem auch mit deiner Ausbildung und deiner Erfahrung, Thomas, vom Morche. Also haben wir dann den Kurs selbst übernommen und erst später dann wirklich gesagt, okay, wir unterrichten nicht nur vor unserer Milonga, sondern wir schauen, dass wir einen eigenen Kurs auch anbieten können.
Der Jorge war wirklich ganz wichtig für uns. Also für mich war überhaupt das Entscheidende, weil ich habe meine damalige Freundin, noch bevor ich die Sabine kennengelernt habe, ich war ja gewisse Zeit vorher schon begonnen mit dem Tango. Da hat eine Freundin von meiner damaligen Freundin gesagt, du, der Tango ist was Tolles, geht's mit zu einer Stunde, zu einer Schnupperstunde. Und ich sage jetzt keine Namen, aber ich war bei 2, 3 Lehrern. Und dann habe ich gedacht, na, das macht das. Es hat so überhaupt nicht dem entsprochen, wie ich mit Bewegung umgehe, gelernt habe auch. Und dann bin ich zum Jorge und dann war ganz klar, das ist es. Also das war ganz anders bei ihm. Ja. Und der Jorge, eigentlich ist er der unauffälligste Lehrer ganz Wien bis zum heutigen Zeitpunkt, macht fast keine Werbung, ja. Meistens ist er so, wenn er eine Freundin hat, die er gerade hat, die übernimmt dann ein bisschen die Arbeit der Werbung und die macht das gut.
Die Organisation.
Dann wirkt das Ganze organisierter. Aber ansonsten macht er eigentlich wenig. Aber eigentlich hat jeder, der über ein mittleres Niveau hinausgekommen ist, irgendwann einmal der gut Tango-Tanz, inklusive so gut wie alle Lehrer, haben beim Jorge eigentlich gelernt. Ja, und wir haben dann auch die Lehrer vom Jorge kennengelernt im weiteren Verlauf. Einer davon ist der El Chino, der Guarudi und die Miro. Da ist sie eine Japanerin, er kommt aus Buenos Aires. Momentan wohnen uns, glaube ich, in Luxemburg und haben dort eine Szene aufgebaut. Dort haben wir auch ganz viel gelernt, dann, also, muss ich sagen. Also, der Jorge ist wirklich eines der wichtigsten Personen. Ich wollte schon fast das sein lassen mit Tango und nur durch ihn bin ich eigentlich dann wirklich dabei geblieben und das hat sich plötzlich eröffnet. Was interessant das, nicht?
Mhm. Ja. Mhm. Dann ist ja die Szene, glaube ich, schon explodiert, also ab 2010 herum, ganz grob jetzt.
Ja.
Also das war noch mein zweiter Einstieg in den Tango. Es gab dann noch früher oder später Maria und Pablo. Es gibt die Rosa schon lange vorher auch mit ihrem damaligen Mann, dem Carlos. Mhm. Es ist ziemlich explodiert und ihr hattet dann auch den Tango-Kalender ins Leben gerufen. Mhm.
Das war 2011, ich glaube März 2011, ziemlich am Anfang des Jahres 2011.
Mhm. Ja. Und da habe ich ein Zitat gefunden, das ist ein Interview, da hast du gesagt, oder zumindest wurde es geschrieben, ich sage mal so, was weiß man, was du wirklich gesagt hast. Die dringende Absicht war es, eine neutrale Plattform zu schaffen, die keinen Veranstalter bevorzugt, wobei dieser Kalender komplett aus eigener Tasche finanziert und als Geschenk an die Tango-Szene betrachtet wird. Nee. Jetzt muss ich aber einbringen, ich habe das teilweise anders erlebt. Also ich wollte jetzt keinen Namen erwähnen, aber es gibt einen Veranstalter, mit dem kommst du gar nicht zurecht. Und der war auch eine Zeit lang nicht im Kalender vertreten. Und ich habe mir damals gedacht, naja, aber da übst du schon eine Macht aus. Natürlich ist es euer Kalender, es ist klar, du kannst eigentlich machen, was du willst. Aber irgendwie war das dann schon ein Spiel mit dieser Macht, die du da hattest. Und da war das dann nicht so mit dem Vorzugen.
Ich habe niemanden ausgeschlossen aus dem Tango-Kalender.
Warum war der dann nicht in den...
Das war seine Entscheidung. Ja, und diese Entscheidung ist mehrmals unterschiedlich ausgefallen. Einmal wollte er wieder, dann durfte er von mir aus sofort, dann wollte er nicht mehr. Okay, dann wollte er wieder. Das war mehrmals das Spiel. Und ich habe wirklich ganz viel Geduld gehabt. Ich habe nicht gesagt, jetzt ist Schluss, sondern ich habe das immer mitgemacht. Ich habe nie ausgeschlossen.
Mhm. Also grundsätzlich war ja die Idee von dem Kalender, wirklich alles abzubilden, was es in Wien gibt. Und
also auch Tango-Nahes.
Genau.
Nicht nur Melongas Kurse und das war's, sondern auch,
sondern auch
immer irgendwie
Tango-Lesungen von Lesungen, Vernissagen mit Tango-Musik, Live-Musik zum Zuhören.
Es war gerade so, also es gab vor dem Wiener Tango-Kalender, ganz am Anfang gab es den Ernesto. Der hat Pionierarbeit geleistet, jahrelang. Der hat so ein TXT-File, Text-File am Internet gehabt. dass er dauernd gewartet hat.
Selber.
Selber gewartet hat in Eigenregie und dort die Milongas, also die Tango-Aktivitäten in Wien, eingetragen. Irgendwann einmal hat er aufgehört. Mhm. Dann gab es eben den Tango-Kalender Tango Austria. Und schon aus rein Eigeninteresse, ich wollte sicher sein, dass ich meine Sachen anbieten kann. Und ich wollte auch, dass das jeder machen kann. Und deswegen habe ich den Tango-Kalender dann ins Leben gerufen.
Jetzt schaut er aber noch so aus wie damals, glaube ich, mehr oder weniger.
Da hat er viele Veränderungen.
Eine wichtige technische Änderung, allerdings vermisse ich nach wie vor, die dann auch dazu führen könnte, wenn sie nicht bald kommt, dass man ihn gar nicht mehr benutzen kann.
Das kann, ja.
Das ist diese SSL-Verschlüsselung, also er ist momentan nicht über HTTPS erreichbar. Aber es droht halt die Gefahr, wenn die Browserhersteller sagen, nichts mehr anzeigen, das nicht HTTPS
ist. Vor allem dann ist es aber bei einer PHP-Version.
Nicht? Dann kommt das auch noch dazu, ja.
Ja, die dann, also, wir haben jetzt schon
so. Was ist der Plan jetzt mit dem Kalender? Wie es denn weitergehen?
Einmal so lange wie möglich noch rennen, solange es so rennt, nämlich jetzt 15 Jahre oder so, glaube ich, nicht. Ja. Eigentlich ohne Unterbrechung mit, ohne Störung, kann man sagen. Ja, also wirklich ganz toll. Weiß nicht, wie viel lange es jetzt noch geht. Dann wird es ein Problem, wofür ich jetzt auch noch, ehrlich gesagt, keine Lösung habe, wenn jemand anderer anmachen will, jederzeit. Das Problem ist, ich habe damals ganz lang, also ich und vor allem ein Freund von mir, der sozusagen den angepasst hat, weil...
Also es war eine Standard-Software, die angepasst wurde.
Es war eine Software, also nach langen Suchen, ein Mann aus USA, der inzwischen zu einer Sekte übergetreten ist und nicht mehr programmiert, also da, wo es keinen Support mehr gibt, der hat das gemacht und...
Diese Grundstruktur.
Die Grundstruktur, ja, das ist ein riesiges Programm, also riesig, ja.
Und wir haben dann eine Liste hingelegt, was wir alles brauchen. Wir brauchen verschiedenste Veranstaltungen und wir brauchen verschiedene Kurse.
Kategorien.
Jeder soll selber eintragen können. Nicht, dass das einer machen muss, weil der wird dann überfordert, wenn es 50 Anbieter gibt, sondern jeder soll es. Es soll auch möglich sein für denjenigen ohne eine EDV-Ausbildung solche Events oder Termine anzulegen. Und so weiter. Also da hatten wir schon einen riesen Paket.
Also das war schon viel Arbeit auch und hat auch einiges gekostet. Mhm. Und es waren immer wieder Verbesserungen notwendig. Aber und es wird nach wie vor, wird regelmäßig das Internet nach einer möglichen Software durchsucht, die sozusagen zeitgemäßer ist. Mhm. Ja, und wo nicht die Gefahr ist, dass irgendeine Version ausläuft auffindbar.
Noch nichts da.
Ist nicht auffindbar. Ist nicht da. Und das in Zeiten von KI. Also das gibt's nicht in der Form.
Also wird es am Mobilgerät vorläufig auch noch weiterhin so zu bedienen sein,
wie gesagt. Ja, ich liebe das, wie es am Mobilgerät zu bedienen ist.
Es ist schon teilweise ein bisschen mühsam, muss man schon sagen. Aber wir haben halt keinen Lottogewinn, dass man jetzt wirklich... Weil das bräuchte man, um diesen Kalender wirklich zukunftsfit zu machen.
Ich befürchte, man wird ihn wahrscheinlich wirklich mit einer neuen Software parallel betreiben
müssen. Man muss jetzt sagen, genau, es ist auch wir machen das auch gratis für die Tango-Szene. Thomas passt es immer wieder an, er ist sehr dahinter, dass die Einträge auch alle stimmen. Dass die Leute auch
das muss man sagen, der Kalender stimmt immer, ja, also das ist ja wirklich toll.
Genau, also da ist er wirklich sehr dahinter, dass es am Laufenden ist und wirklich
was nicht
verwendet einfach werden kann.
Was nicht einfach. Und ich nehme an, die Veranstalter sind auch ein bisschen ein Raubtier. Käfig oder Raubtiere in einem Käfig, die man doch bezwingen muss.
Richtig.
Also ihr habt unterrichtet, jetzt um da wieder zurückzukommen, unterrichtet. Sprechen wir mal über den Unterricht aus eurer Sicht. Was braucht es eigentlich seitens der Schüler, also von den Lehrenden her, um halbwegs gescheit und rasch und in einer sinnvollen Zeit Tango lernen zu können? Worauf sollten da lehrende Personen eigentlich wirklich jetzt den Fokus legen? Wo sollten sie drüber schauen? Weil das ist einfach zu viel für Anfänger und Anfängerinnen. Wie seid ihr mit dem Thema umgegangen, Anfänger zu unterrichten versus Menschen zu unterrichten, die halt schon ein paar Jahre tanzen?
Naja, eine Situation zu schaffen, wo man gut lernen kann. Das ist, egal um was es geht, immer die Voraussetzung. Ja? Man kann nicht lernen, wenn man im Stress ist, zu sehr im Stress ist, wenn man Angst hat, ja.
Abgelenkt ist.
Am sinnvollsten ist, wenn es Freude macht und Spaß macht, dann, das ist in der Lernpsychologie eine bewiesene Tatsache. Und so versuchen wir auch, halt das zu schaffen, vom Anfang an, sozusagen, Sicherheit zu geben. Und Sicherheit ist, dass man sich auch verlassen kann, dass der Schüler sich verlassen kann, dass er Mittel in die Hand bekommt, nicht, um Fortschritte zu machen. Das heißt, wie mache ich etwas? Das ist besonders im Vordergrund. Es stimmt zum Beispiel Gehen im Tango, also ja, das stimmt natürlich, dass zu hohen Prozentsatz dass das Wichtigste ist im Tango, das Gehen, die Schritte. Und es gibt Menschen, die sagen, okay, ich war bei den Lehrer, das ist einer, eher ein Argentinier auch, aber das war fürchterlich, stundenlang mussten wir gehen und der Lehrer sowieso ist auch mit denen stundenlang gegangen. Es ist wichtig, dass man gehen lernt. Ich würde auch bezweifeln, ob es sinnvoll ist, stundenlang gehen zu machen, aber genau zu zeigen, was ein Schritt ist und was dazugehört und wohin die Wahrnehmung sein soll und wie ich Kontrolle über den gewinne, ja, was das bedeutet, dass es irgendwann mal einen Punkt im Schritt gibt, einen Moment bei jedem Schritt, den ich mache, der einen normalerweise nie auffällt, nämlich, dass man irgendwann einmal für einen kurzen Moment 50% auf jedem Bein steht. Und wenn ich diesen Moment nicht bewusst zum Beispiel nicht anhalten kann, bewusst, da habe ich keine Kontrolle über den Schritt. Und zeigen wir den Tänzer, der das sozusagen so genau lernt, diesen Schritt zu kontrollieren. Das lernen viele nicht, obwohl sie bei manchen Lehrern monatelang gehen. Das heißt nicht, dass das sinnlos ist, weil das ist eine Grundform des Lernens, die Imitation, das Nachmachen. Ja, und man kann intuitiv durch Nachmachen ganz viel mitbekommen. Aber es gibt auch ein bisschen eine Abkürzung, indem man gezielt sagt, wohin schaust du, wohin sollst du dich konzentrieren, geh mit deiner Wahrnehmung dorthin, ja, und so weiter.
Hat man als Unterrichtender dann nicht so ein bisschen, ist man nicht in einem Dilemma, weil Tango Argentino tanzen ist tatsächlich am Anfang viel schwerer, als man glaubt. Wenn man zuschaut, denkt man sich, naja, die gehen und drehen sie halt, was soll sein, aber wenn man es dann macht, kommt man drauf, wie schwierig das ist. Jetzt braucht er so viel Basisarbeit, die ist normalerweise langweilig, man will aber gleichzeitig Schüler nicht verlieren, die sagen, das ist mir zu fad, das haben wir schon wieder gegangen oder das haben wir schon wieder das und das gemacht. Also muss man sich ja irgendwie so immer durchlavieren, den Leuten etwas in die Hand zu geben, damit sie halt glücklich nach Hause gehen und sagen, es kam etwas dazu, das habe ich verstanden, nächstes Mal wieder vergessen, aber ich habe es zumindest heute Abend habe ich es verstanden. Gleichzeitig aber so viel Basisarbeit zu unterminieren, dass es auch dann wirklich irgendwann einmal zum Tragen kommt. Das ist wahrscheinlich ein ständiges Lavieren, oder? Zwischen diesen Polen.
Also, meiner Meinung nach ist das Wichtigste, das Paar oder den Tänzer dort abzuholen, wo er gerade steht. Ja, also als Lehrer zu erkennen, auf welchem Niveau ist er und was braucht es jetzt, damit er ein Stückchen weiterkommt. Oder vielleicht ein großes Stück sogar weiterkommt. Und hier muss man natürlich achten darauf als Lehrer, dass er sich nicht unter- oder überfordert fühlt. Beides ist kontraproduktiv. Und für mich speziell ist es schon noch so, dass die Leute sich die Zeit nehmen, auch Geld in die Hand nehmen, um das zu erlernen. Und ich sage auch, ich möchte auch, dass die Spaß haben dabei. Also sie müssen nicht, ich mache den Technikkurs jeden Montag um 20.15 Uhr, wo ich schon versuche, immer wieder eine Dreiviertelstunde Übungen zu machen. Aber diese Übungen möchte ich mit einem Spaß verknüpft haben. Ich möchte nicht wie damals beim Leistungssport diese Bewegung so konditionieren, dass ich die 100-mal machen muss und im Schlaf, sondern es soll schon ein wenig, es soll einfach Spaß machen.
Also nicht einfach nur ein Drill, sondern...
Es soll kein Drill sein.
Auch erkennbar, warum das passiert.
Warum das passiert, und ich möchte auch sehen, dass die Leute dieses Erfolgserlebnis haben. Ah, ich habe da jetzt was gelernt und es hat trotzdem Spaß gemacht. Also das finde ich einer der wichtigsten Punkte als Lehrer. Dass man hier die Balance schafft, wirklich nicht unterzufordern, nicht überzufordern und noch eine Portion Humor dabei zu haben. Weil wir haben alle genug Stress die ganze Woche, in der Arbeit, zu Hause, mit der Familie. Also wenn ich mir wirklich die Zeit nehme, rauszugehen, Tango zu tanzen, mich schön mache, dann möchte ich auch einen guten Abend, einen guten Kurs haben.
Ich will noch was dazu sagen, weil du hast ja von dieser Balance gesprochen, nicht? Dass es interessant bleibt, sozusagen, nicht? Für den Schüler, aber sind da die Voraussetzungen genug, sozusagen? Lernt er wirklich dann was, nicht? Weil die meisten sind natürlich fixiert, irgendeine Figur zu machen. Ne?
Aber also ist man sich auch gewohnt, dass er dann schuldet, nicht?
So und gewohnt.
Setzen sich auch die Standard-Dance zusammen, die
ganzen genau.
Figuren, die fangen so an und hört so auf.
Punkt. Aber wenn es gelingt, sozusagen ein Verständnis bei den Schülern zu schaffen, dass weniger, unter Anführungszeichen, viel mehr sein kann, nämlich auch an dem, was man erlebt, ja, dann wird's leichter. Also wenn ich mit dir in eine Umarmung gehe und in irgendeine Art von Verbindung gehe und ich mache den Weg der Gewichtsverlagerung von einer Bein auf den anderen als eine Reise, wo ich auch gewisse Haltepunkte habe, ja, und ich achte darauf, machen wir die gemeinsam wirklich oder nicht? Machen wir die verschiedenen Rhythmen? Dann wird sogar das spannend. Dann wird ein Zeitschritt spannend. Ja?
Habt ihr das in eurem Unterricht dann sehr früh eingebracht?
Ja.
Weil eine andere Methode wäre ja, den Leuten zu sagen, pass auf, so geht der Grundschritt, den machst du jetzt einfach, um später dann zurückzuholen, wie sehr das geführt ist in Wahrheit, dass man jederzeit abbrechen könnte und so weiter. Das wäre eine andere Philosophie des Unterrichtens.
Ja.
Und ihr seid zwar den Weg gegangen, möglichst früh die Freude an der Verbindung zu zeigen,
wenn
ich das richtig verstehe.
Genau.
Und das mit reinzuholen.
Genau. Also wir haben versucht, von Beginn an in Einzelteilen zu unterrichten. Also in Bausteinen, einen Schritt, eine Wiege, nur die Drehung, nur ein Kreuz. Mit der Technik, die wir dazu unterrichtet haben. Und am Ende haben wir dann durch verschiedene Kombinationen, haben wir dann auch eine Figur kreiert, unter Anführungszeichen. Aber dazwischen waren die Bausteine klar für die Tänzer.
Ja.
Mit dem Ergebnis, dass die jederzeit einen Teil wiederholen können, dass die eine Sequenz rückwärts spielen können, dass sie in eine andere Richtung ausweichen können und die gleiche Bewegung fortsetzen können und so weiter.
Wie halt auch Worte sozusagen in den verschiedenen Sätzen vorkommen können, nicht? Also ich meine, Ocho Catado, eine Figur, die jeder kennt, da ist ja sozusagen, gibt's sozusagen einen Moment, wo die Frau aus einer Zeitschrittposition, die oft elastisch ist, nicht, in ein Kreuz geführt wird. Und diese Art des Kreuzes aus dieser Zeitschrittposition wird oft jahrelang ausschließlich bei dieser einen Figur unterrichtet. Dabei, aber im Grunde genommen ist sie bei jedem Zeitschritt möglich, wenn man die richtige Technik hat. Und das macht es dann spannend, nicht? Das geht dann über das reine Figurentanzen hinaus, nicht? Wenn man diese Elemente
einzeln auch tanzen kann.
Überall sozusagen einbauen kann und nicht nur in einen Ablauf sozusagen, der eigentlich nur äußerlich stimmt in Wirklichkeit, nicht?
Ja. Mitunter hatten wir da auch unsere Schwierigkeiten, die Kurse natürlich zu füllen, weil es halt viele Tänzer und Tänzerinnen gibt, die gerne Figuren können möchten, wenn sie rausgehen aus dem Kurs. Die wollen unbedingt was Großartiges mitnehmen.
Spektakuläres sozusagen.
Spektakuläres. Ja. Ja. Und ja.
Ja. Und Tango ist eigentlich, so wie ich es auffasse, immer mehr zu dem geworden, was nicht äußerlich nicht so spektakulär ist, sondern was sie innerhalb des Paares abspielt.
Ja.
Ja. Für mich war es aber am Anfang auch mehr was Äußerliches.
Ja.
Ja, also das.
Obwohl dich hat die Bewegung immer fasziniert und die Möglichkeiten und die Kombinationen
bestimmt.
Und kann ich was noch wie machen und draufsetzen und.
Ja.
Ja, das war in meinen Anfängen auch so. Ich dachte, wie beim Standard tanzen, das sind andere Schritte, andere Figuren, aber ich fange an zu führen, es ist völlig klar, das hört aber wieder so auf, ich muss das gar nicht führen, sondern weiß die Frau eh, ich spreche bewusst von Frau, dass sie wieder da zurückkommen muss. Ich muss da nichts dazu tun. Und eine, die gut tanzen konnte, ist mir dann aber abgehaut, weil ich gesagt, wenn du mich zurückhaben willst, dann führe mich halt zurück und ich wusste, was, das muss ich auch noch machen.
Genau. Diese Hinwendung, also noch vermehrt eben zu diesem, was sich innerhalb des Paares abspielt, das hat eigentlich ganz stark begonnen, also auch zu der Zeit, wo das Engtanzen immer wichtiger geworden ist, weil am Anfang haben wir nicht, gelernt haben wir nicht am Anfang, von vornherein in der
eng zu tanzen,
in der eigenen Ausbildung sozusagen. Ja, aber wie wir begonnen haben, Enquentos zu veranstalten, ne, da ist er sozusagen ganz vom Format her sozusagen ausschließlich der Milogero-Stil, die ganze enge Umarmung sozusagen eigentlich notwendig. Dazu, weil da nur Leute teilnehmen, die das wollen. Die wollen sozusagen zu der Edermusik tanzen. Sie wollen sozusagen in enger Umarmung tanzen. Sie wollen keine spektakulären sozusagen
artistische
Bündern
bewegen. Zu dem komme ich hier noch zurück. Ja, Sabine, sprich.
Und ein Encuentro, das wollte ich nur kurz erklären, ist ein Treffen, wo sich Tänzer, meist ausgewählte oder auf persönliche Einladung Tänzer treffen, um gemeinsam 3 bis 4 Tage nur zu tanzen. Ohne Workshops, ohne Live-Musik. Ja, man trifft sich, man tanzt miteinander, wie der Thomas schon gesagt hat, in enger Umarmung. Und am Sonntag, am Abend fährt man wieder nach Hause.
Und man kann sich auch darauf verlassen, dass ein gewisses Niveau da ist, sozusagen. Also dass man mit jedem tanzen kann, ohne den großen Unterschied jetzt im Tanzkönnen hat. Und und das ist zum Beispiel garantiert auch, dass gleich viel Führende wie Folgende da sind. Mhm.
Was auch was auch angenehm ist für alle, weil speziell in Wien sieht man auch, wenn man auf eine Milonga kommt, dass 30% mehr Frauen sind. Was für die Frauen nicht angenehm ist und ebenso wenig für die Männer. Beziehungsweise Tänzer und Tänzerinnen. Mhm.
Ich stelle jetzt eine ganz blöde Frage. Ich tanze schon so lange Tango, aber ich war erstens noch nie bei einem Encuentro, ich war auch noch nie bei einem Marathon. Mhm. Just am Ende diesen Wochenende findet ein Vienna Marathon, also Vienna Calling Marathon statt. Mhm. Was ist da der Unterschied zwischen einem Tango Marathon und einem Encuentro? Ich weiß es wirklich nicht.
Also, das Publikum beim Marathon ist etwas, der Altersdurchschnitt ist
etwas niedriger.
Niedriger, also sind jünger.
Ja, warum? Ich meine, das ist jetzt nicht der Punkt, dass der angesprochen wird.
Dementsprechend, nein, der Marathon war ursprünglich.
Sagt euch schon das Wort Marathon.
Eine 24-Stunden-Veranstaltung.
Eine Veranstaltung, wo irrsinnig viel getanzt wird.
Also das ist Encuentro nicht notwendigerweise.
Nein.
Also der Marathon war ursprünglich 24 Stunden tanzen. Dann war er nur mehr unter Anführungszeichen bis 6 Uhr in der Früh. Mittlerweile ist er bis 4 Uhr in der Früh, aber es ist schon so, dass die Veranstaltungen selber sehr große Blöcke sind.
Ja, lange Blöcke.
Von mittags bis 4 Uhr früh. Dann? Mit der Option, dort zu tanzen, zu essen, eventuell sogar den Schlafsack mitzuhaben, zu schlafen auf der Bühne, hinter der Bühne, wenn man wieder erfrischt ist, wieder rauszugehen, ja.
Und es ist keine Regel, in der engen Umarmung zu tanzen meistens, sondern
richtig.
Das ist also auch Tango Salon und was immer.
Ja, genau. Das kann auch, kann auch Tango Nuevo sein, weil du sagst, wir haben jetzt den Calling. Wie heißt der?
Vienna Calling.
Vienna Calling Marathon. Wenn du die Beschreibung liest, sozusagen steht auch alle Tanzstile drinnen. Also ist nicht ausschließlich enge Umarmung.
Wann oder wie ist ein Encuentro eigentlich entstanden? Ich bilde mir ein, ist jetzt der einzige, auf die es in Österreich anbieten.
Für mich. Also einer der ersten, ja.
Grundsätzlich ist das Encuentro deshalb entstanden, weil es auf Milongas immer zu viele Damen gab. Sprich, es haben sich Veranstalter überlegt, wie können wir das schaffen, was wir genau an diesem Abend haben wollen. Wir wollen hohes Tanzniveau und wir wollen ausgeglichene Herren und Damen haben und wir wollen eine super gute Musik haben. Ich glaube, das sind so die drei Hauptpunkte, die dazu geführt haben, dass man sagt, okay, man organisiert ein Encuentro.
Ja.
Also ist das in Argentinien entstanden oder?
Eigentlich nicht.
Ich glaube in Europa.
Also, obwohl, als Vorbild wird schon, der traditionelle sozusagen Art des Tango-Tanzens hergenommen, ja, also, als erstrebenswert eben der enge Tanzstil. Auch, dass man nicht verbal auffordert, sondern über Blickkontakt, also Capoeira, Mirada, auffordert, das ist so wie das jetzt. Aber dieses Format ist eigentlich außerhalb Argentiniens entstanden. Genau. Und zwar eines der ersten war, glaube ich, das Brunetta, glaube ich, gewesen, gell? In der Nähe von Mailand. Da war der Damian auch damals beteiligt.
Im Brunetta.
Genau. Der Damian und auch der Theo.
Also Damian Boccio.
Ganz berühmte DJs.
Und Theo Cacipetros.
Ja. Die waren auch in dieser Organisation damals. Da hat das begonnen. Damals.
1995? Ja. 98?
Eine sehr wichtige Figur ist auch die Melina Sedo, die auch schon lange dieses Veranstaltungsformat anbietet und auch viel darüber geschrieben hat am Internet.
Und jetzt ist dann wann begonnen ungefähr?
2014. Im Jänner war das erste.
Genau, Jänner 14.
Noches de Invierno. Genau. Und dann kam dazu irgendwann einmal, kam der Sommer, glaube ich, dazu zuerst, oder?
Genau.
Dann hatten wir zwei im Jahr und dann kam
mittlerweile machen wir
der Frühling auch noch dazu.
Was sich die spannende Frage aufbringt, wird das mit dem Sauto Tango 1. Dezember Schluss sein für die Encuentros oder gehen die weiter?
Wir gehen weiter.
Eine gute Nachricht hier, viele die also Angst gehabt
haben. Und es ist auch weiterhin so, immer am Donnerstag Die Idee ist entstanden, weil viele unserer Tänzer von weit her reisen und am Donnerstag bereits schon ankommen, dass wir eine Warm-up mit Longa machen. Und diese ist auch für alle Tänzer und Tänzerinnen offen. Also jeder kann dort seine Milonga, offen auch für Gäste und nicht nur für Encuentro.
Also man muss nicht an Türlsteher
richtig.
Möglichst vorbeikommen müssen. Richtig. Was auch die Frage aufwirft jetzt, was ist eigentlich für euch die optimale Zusammensetzung einer jetzt traditionellen, lass mal die ganze Neo-Tango-Geschichte beiseite, weil das ist alles möglich, aber einer traditionellen Milonga, wie sollte man als DJ eigentlich vorgehen, damit das ein gelungener Abend für alles ist? Habt ihr da sicher auch eigene Ideen dazu, was braucht es unbedingt, welche Orchester müssen unbedingt gespielt werden, wann müssen die gespielt werden, welche dürfen gar nicht gespielt werden und so weiter?
Das überlasse ich jetzt dir.
Ich habe ja eine Zeit lang habe ich mich versucht, selber Musik aufzulegen. Und je mehr ich mich da hineingearbeitet habe, in die Anzahl der Orchester, in die Anzahl der Zeitepochen, in die Sänger, die es gibt, in die verschiedenen Abzweigungen von Orchestern und so weiter, je mehr habe ich bemerkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich muss da wirklich jetzt die Silvia hochloben.
Silvia Dorn,
genau. Die da wirklich dran geblieben ist. Aber ich glaube, sie hört wirklich Tag und Nacht Tango-Musik, um herauszufinden, welche gefallen ihr am besten, welche Stücke, welche findet sie, das zusammenpassen. Sie macht da regelmäßig Workshops, um mehr zu erlernen noch über die Orchester, die Sänger, die Zeitepochen und wie man diese zusammenstellt. Also ich selber, wenn ich heute auf einer Milonga auflegen würde, ich würde reinschauen, würde schauen, welche Leute sind da und würde dann nach dem entscheiden, brauche ich jetzt ein bisschen eine lustigere Musik, brauche ich ein bisschen was Sentimentaleres, brauche ich was Modernes oder brauche ich jetzt die alten Schrammen. Also man kann sich's ein bisschen so vorstellen wie, man feiert eine Party zu Hause, hat 20 Leute eingeladen zum Geburtstag. Welche Musik legst du auf? Legst du auf Pink Floyd oder legt man auf Cat Stevens oder
Ed Sheeran?
Eines der berühmtesten DJs, eben der Damien Boccio, nicht? Der in Buenos Aires sind die berühmtesten Milongas, also jahrelang auflegt, der hat auch Workshops gegeben, also auch wir haben für ihn Workshops organisiert hier in Wien, DJ-Workshops. Der hat also die Orchester mit Popmusik verglichen.
Richtig.
Um verständlich zu machen, richtig, was zusammenpasst und was nicht.
Genau, und von ihm kommt auch dieser Ausspruch, überleg, du hast zu Hause eine Party, welche Musik spielst und was willst du damit erreichen? Willst du, dass da alle losgrölen und lostanzen oder möchtest du eher Hintergrundmusik spielen, dass sich die Leute noch einstimmen können auf dem Abend? Ich glaube, das ist so die Hauptaufgabe vom DJ. Und es ist gar nicht so sehr, aus welchem Jahr genau, und ist es 1929 oder 1934, oder es geht viel mehr um eine Stimmung und wo will ich hin mit dieser Stimmung?
Also aus deiner Sicht ist nicht so unbedingt ein Gesetz, es müssen die vier großen Orchester unbedingt alle mindestens einmal vorgekommen sein an diesem Abend. Und einen Abend ohne Darien zu, den darf es nicht geben.
Also, Darien zu muss schon sein. Gerade bei der Sabine auch. Also, da wärst du enttäuscht, wenn das nicht so wäre.
Kann ich jetzt nur zustimmen. Aber, ich habe auch unheimlich viele Regeln am Anfang aufgesogen, damit ich weiß, wie ich was machen muss. Die meisten sind mir im Wege gestanden. Die meisten der Regelmaus, die es gibt. Eine Grundregel ist es schon, 3 oder 4 Stücke in einer Tanda. zweimal Tango, einmal Vals, zweimal Tango, eine Milonga Tanda. Diese Welle finde ich persönlich sehr wichtig, weil auf das verlassen sich die Leute auch. Aber welche Musik jetzt genau, würde ich sagen, ist ganz wichtig, dass man einfach diese Stimmung aufnimmt und sich überlegt, wo will ich hin. Und das über, das muss man sich vorstellen, der DJ steht dann von 21 Uhr bis 2 Uhr früh, also über 5 Stunden da hinten, und soll die Leute immer in einer guten Stimmung halten.
Also das geht aber nicht, oder? Das muss ja hoch und also auf und ab geben.
Richtig. Und diese Auf und Abs sind dann, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich viel Energie, jetzt tanze ich das toll und nachher brauche ich wieder was zur Entspannung. Und dann brauche ich wieder was Lustiges und nachher kann ich wieder ein bisschen mehr Drama haben. Und das in dieser Welle von Tango, Tango, Milonga, Tango, Tango, Vals. Und so wird der Abend auch unterhaltsam. Und es ist nicht nur eine Soße von vorne bis hinten, von ähnlichen Orchestern aus der ähnlichen Zeit mit einem ähnlichen Sänger. Dann wird der Abend langweilig von der Musik.
Ein wichtiger musikalischer Bestandteil eines Tangoabends oder einer Milonga ist aber auch die Cortina. Wie weit seid ihr der Meinung, die ich habe, ich gebe es jetzt zu, dass die Cortina-Musik fundamental auch verantwortlich ist dafür, ob ein gesamter Milonga-Abend als gelungen aufgefasst wird oder nicht?
Sie ist auf jeden Fall wichtig. Vor allem auch die Länge der Cortina. Also wenn ich als DJ oder wenn der Veranstalter möchte, dass sich die Tanzfläche leert, um wieder einen neuen Partner zu finden, um sich wieder zu füllen, dann muss ich den Leuten auch mit der Cortina die Zeit geben, das zu tun. Also vorgeschnittene Cortinas gehen gar nicht. Weil ich weiß nicht, an dem Abend brauchen die 30 Sekunden, brauchen die eine Minute, vielleicht nach einer ganz einer schnellen Milonga 1,5 Minuten, um sich wirklich zu erholen, ein paar Worte zu sagen. Und das kann sich sogar während des Abends ändern. Und auch in der Kürze oder Länge einer Cortina kann ich ein bisschen Einfluss nehmen auf die Stimmung. Besonders wenn ich bekannte Cortinas spüre. Ja, wo die Leute dann vielleicht mitsummen können, mitsingen können. Aber sie sollte nie die Tango-Musik überflügeln. Also es sollte nie sein, dass die Leute zum Feiern anfangen, wegen der Cortina-Musik. Es sollte trotzdem noch der Vorhang bleiben zwischen den Tandas.
Es geht nach einer Milonga dann.
Bist du eher der Meinung, dass eine Cortina stilistisch eher so sein sollte wie die Tanda, die man gerade gehört hat, oder eher vorbereiten sollte auf die Tanda, die jetzt kommen könnte, oder ist es wurscht? Für unsere deutschen Zuhörer ist es egal, Fragezeichen.
Also ich nehme keine Rücksicht drauf auf die davor und danach. Für mich ist wichtig, dass ich in den ersten 3-4 Tönen erkenne, das ist eine Cortina. Und sie sollte auch nicht hineinknallen. Ja? Plötzlich Partystimmung nach der super romantischen Disagli-Tanda.
Sie soll ein Übergang sein, nicht? Die Übergänge sind überhaupt wichtig, ne? Die sich nicht von einer ins andere zu stürzen, sondern innerlich Abstieg abzuschließen, das Erlebnis, das man gerade hatte, sozusagen, nicht reizüberflutet zu werden plötzlich, sozusagen. Wobei, es gibt auch Ausnahmen. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauch's was, ja, um in eine andere Stimmung zu kommen, dann schaut die Sache wieder anders aus. Also man kann es nicht absolut sagen, sozusagen. Aber im Grunde genommen soll sozusagen sie das sollte wie ein Hammer das Erlebnis, das man gerade hatte, zerschmettert werden, nicht? Durch die Cortina. Das sollte nicht passieren, finde ich.
Ich nehme an, ihr seid auch Fan davon, dass es zwischen den einzelnen Tango-Stücken innerhalb einer Tanda schon eine ganz kurze Pause gibt. Ja. Und dann erst geht es wieder weiter mit dem neuen Stück, auch wenn es ähnlich ist, wie das davor gehörte.
Ja, ja.
Was uns eigentlich zu einem sehr heiklen Thema bringt. Da ihr auch viel Reisende seid und überall herumkommt, wie seht ihr den Umgang der Wiener Community mit den ungeschriebenen Tango-Gesetzen, die dann teilweise schon auch geschrieben sind, also Betreten der Tanzfläche, beginnen wir mit Mirada Cabeceo, Betreten der Tanzfläche, zurückbegleiten, reden während des Tango-Tanzens, reden während der Cortina, reden während ich weiß nicht was alles, lassen sich da Vergleiche ziehen und sich die Wiener Szene irgendwo auch einordnen? Am Ende des Karl oder in der Mitte?
Es sind jetzt nicht die bösen Wiener, ja, die alles falsch machen und die überhaupt keinen Respekt haben. Wir haben das sicher auf genug Milongas in anderen Städten ebenso erlebt. Für mich ist es halt ein Thema der Unterrichtenden, der Lehrer, die schon auch den Schülern beibringen sollten, wie man auffordert und wie man respektvoll mit dieser Tanzfläche umgeht. Ja, sie einfach aufmerksam machen, wie unangenehm das ist, wenn man selber gestoßen, gerempelt, angesprungen wird, weil gerade jemand voller Freude, dass er diese Frau bekommen hat, auf die Tanzfläche springt.
Ja.
Also, aber meiner Meinung nach nehme ich da ein bisschen die Lehrer in die Pflicht und sage, das gehört genauso zum Unterricht dazu. Auch wenn es die Leute nicht hören wollen. Weil wir haben es nicht einmal versucht, einen Milonga-Kurs zu machen, wo ich sage, die Benimmregeln auf einer, Verhaltensregeln auf einer Milonga. Ja? Ja, der Kurs mit Volcadas und Colgadas war ausgebucht. In dem Kurs bin ich da gestanden mit zwei Leuten. Nämlich die das so und so respektieren.
Ähnlich wie das früher bei den Musikalitätsworkshops war, nicht? Also ich weiß nicht, ob sie jetzt in die große Mode sind, sie glaube ich auch nicht gekommen. Aber wir waren ja einer der Ersten, die das gemacht haben, nicht?
Ja.
Also wir haben ja auch Leute eingeladen, Gastlehrer, die Musikalitätsworkshops gegeben haben. Es war ganz schön anstrengend, da genug Leute immer zusammen zu kriegen, kann ich mich erinnern.
Also das heißt auch, dass man es in den Normalunterricht irgendwie aufnehmen muss, weil wir gezielt anbieten wird das.
Und genau. Es sind 5 Minuten oder 10 Minuten jedes in einem Workshop, die man meiner Meinung nach sich nehmen sollte, um zu sagen, okay, jetzt setzen sich die Männer auf die Seite und die Damen auf die Seite und dann probiert es das einmal, wie das funktionieren kann.
Genau. Ja, und ich meine, zu navigieren auf der Tanzfläche, das ist natürlich, gehört zu den großen sozusagen Thema natürlich. Man muss sich in den eigenen Körper orientieren, ja. Man muss sich am anderen orientieren und man muss sich am Raum anorientieren.
Und die Musik soll vielleicht auch getanzt werden.
Und das geht natürlich nicht alles am Anfang sozusagen, aber man sollte am Anfang an darauf hinarbeiten.
Ja. Man muss natürlich schon auch sagen, es gibt einfachere Veranstaltungsorte und schwierigere. Das möchte ich schon auch noch betonen. Die Tango Bar zum Beispiel jetzt in der Schwarzspanierstraße ist ein wunderschönes Lokal. Ja, die Tanzfläche in der Mitte, zentral, rundherum, Sitzgelegenheiten, eine Bar eigens dafür und ein paar Stufen hinunter zur Tanzfläche. Mit dem großen Nachteil natürlich, dass alle sitzen und auf die Tanzfläche schauen. Beziehungsweise, dass es auch möglich ist, von 3 Seiten auf diese Tanzfläche zu gelangen. Und es nicht einfach an den Ecken, wo man normal reingeht, die Tanzfläche betritt, dass es zugespitzt ist auf die Ecken, sondern dort ist ein schwieriger Raum, wenn man wirklich von rundherum auf die Tanzfläche kann. Bei uns im Parada zum Beispiel gibt es eine Ecke, wo man reingeht in den Raum und dort beginnt man auch zu tanzen. Also eine weit einfachere Situation.
Und da wissen auch eure Schüler und oder die Leute, die hingehen, dass sie die auch diese Ecke bald verlassen sollen, wenn sie nicht betreten und nicht gleich mal stehen bleiben und stundenlang hier was machen.
Richtig, das entsteht eigentlich gleich, weil die Hinteren nachkommen und tanzen wollen.
Also du traust dich mit einem gewissen Nachdruck dann auch die Tanzfläche zu betreten, wenn jemand reingeht und vor dir gleich stehen bleibt und hier was macht, stundenlang, dass du das zu erkennen gibst, da hinter ihm ist noch eher präsent.
Genau, ich meine, ist unser Veranstaltungsraum, der darf ich überhaupt sagen.
Ja, ja.
So schau, dass du Stickerl weiterkommst. Auf Wienerisch.
Ja. Ein großes Thema jetzt bei dir, Thomas, ist, weil du also bist jetzt nicht nur Veranstalter und Unterrichtender und Selbsttänzer und Betreiber des Tango-Kalenders und Administrator, aber du bist auch Psychotherapeut, was jetzt in Pension, aber ob du es jetzt noch magst, weiß ich nicht.
Ich bekomme schon monatlich eine Pension, was fantastisch ist. seit Dezember.
Ist schon, ist wohl egal, aber ein
paar Jahren.
Ja.
Aber ich tue trotzdem 2 Tage, habe mich entschieden, in der Woche weiter zu arbeiten.
Du hast aber auch, du nimmst auch den Tango irgendwie auf, offensichtlich in deine Arbeit als Psychotherapeut.
Manchmal, ja, vor allem, wenn ich mit Gruppen arbeite.
Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Muss man da, richtet sich das dann nur an Menschen, die eh schon Tango tanzen können, oder verwendest du da Elemente und?
Elemente. Elemente. Weil, es gibt ja so eine Tendenz, die hält doch immer an, aber sie war fast noch eine Zeit lang noch mehr im Mode als jetzt, glaube ich, den Tango sozusagen als Heilsbringer auch für die persönliche Entwicklung sozusagen, also in therapeutischer Hinsicht zu sehen. Und da habe ich ja extra deswegen auch einen Artikel geschrieben, damals auch, wo ich dem widerspreche sozusagen. Der Tango hat Bewegungsqualitäten, die dort vorkommen, die man verwenden kann, um gewisse Sachen erfahrbar zu machen. Zum Beispiel diese analoge, einheitliche Verbindung über Körperkontakt. Das spricht natürlich gewisse Themen an, nicht, die mit Nähe zu tun haben. Aber der Tango ist völlig ungeeignet, um bewegungstherapeutisch Abgrenzung erfahrbar zu machen. Es ist wichtig vielleicht, dass ich mir Leute vom Leib halten kann, ja, dass sie eben nicht zu nahe kommen. Viele Leute haben Schwierigkeiten damit.
Das muss man im Tango ja aber auch lernen. Jetzt, ich nehme an, du betrittst da wohl nicht mehr Frauen. Nein, aber es betrifft ja Frauen, die mit einem fremden Mann auf die Tanzfläche gehen und dann das Gefühl haben, das ist ein bisschen zu schnell, der dringt zu rasch in ihre Privatsphäre ein.
Okay.
Ich muss jetzt dich fragen, Sabine, ob du das nie erlebt hast, dass du da denkst, naja, das ist fast ein bisschen übergriffig, Tango hin oder her, aber du musst ja wieder deinen Platz verschaffen und sagen, also bis hierher nicht weiter. Ja. Die Hand hat nicht zu wandern über den Rücken runter. Der hat dich nicht anzuatmen und fast schon zu küssen und so weiter. Also das ist schon ein großes Thema, auch im Tango.
Da kann ich dann recht geben, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber auch wenn ich das respektiere, sozusagen, bleibt das eine sehr nahe Verbindung mit Körperkontakt. Und wenn ich sozusagen bei einer Psychotherapie sind die Bedürfnisse und die Skills, die vielleicht eine Person braucht, immer andere, sozusagen, das zu vermeiden, nicht? Sozusagen, ja. Also, Tanztherapie oder Bewegungstherapie verwendet nun einmal Bewegung, sozusagen, um mit persönlichen Themen sozusagen weiterzukommen. Und da zeigen sich auf Bewegungsebene Konflikte. Ja, also wenn ich ein kleines Beispiel geben darf, so zum Beispiel, Konflikt ist, was ist ein Konflikt? Ein Konflikt ist, wenn zwei grundsätzliche Strebungen sind, sozusagen, und vielleicht die Erfüllung eines Bedürfnisses nicht möglich ist, weil es eine andere Angst gibt, ja, die die Befriedigung dieses Bedürfnisses nicht möglich macht. Also nehmen wir an, in der freien Tanzimprovisation jetzt, wie es in der einer Tanztherapie zum Beispiel vorkommen kann, macht eine Person peripher, also mit den Extremitäten, mit den Armen, große Bewegungen. Und dann in einer anschließenden Reflexion in der Gruppe, wie hast du den Tanz erlebt? Was war möglich mit den anderen Teilnehmern? Wie ist es dir gegangen? Sagt die Person, bin ganz unglücklich. Ich habe keinen Kontakt, keine Nähe zu anderen herstellen können. Warum hat die Person dann diese großen Bewegungen gemacht? Weil wenn ich große Bewegungen mache, dann können die Leute nicht so nah ran. Das ist
eine Abwehr.
Ja, das heißt, ich nehme mehr Umraum. Allerdings hat die Person dann diese Erfahrung gemacht, im weiteren Verlauf der Selbsterfahrung, dass sie mehr sichtbar sein wollte. Hallo, hier bin ich. Und genau dieses, ihre Art, sich sichtbar zu machen, hat verhindert, dass die Leute nah an sie herangehen können. Das wäre zum Beispiel so eine typische Konfliktsituation.
Mhm. Ja. Gleichzeitig weiß man aber, dass Tango ja körperlich einiges bewirkt. Also es kommt zu Hormonausschüttungen, Oxytocin bei Frauen, Vasopressin bei Männern. Mhm. Das könnte man schon sagen, naja, aber das ist schon etwas, das möglicherweise auch uns dazu bringt, irgendwie die Welt anders wahrzunehmen, zu sehen, weil wir eine andere Einstellung bekommen.
Was? Welche Einstellung bedingt ist?
Naja, wir friedlicher und freundlicher durchs Leben gehen, weil wir gelernt haben, was Kontakt mit anderen Menschen positiv bewirken kann.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also es gibt eine Tendenz zu romantisieren und zu idealisieren. Den Tango auch. Das fällt mir dazu ein. Eine wirkliche Beziehung zu jemandem zu haben, ist was anderes als wie wie in Wirklichkeit Unverbindlichkeit. Ja? Obwohl so viel von Verbindung die Rede ist im Tango, aber in Wirklichkeit die Unverbindlichkeit, jede Viertelstunde oder 12 Minuten den Tanzpartner zu wechseln. Das ist was anderes, eine wirkliche Beziehung.
Das ist eine Promiskuität.
Und das tun manche verwechseln. Ja. Aber es ist sozusagen wie ein Versprechen für manche, plötzlich das gefunden zu haben, was glücklich macht. Sie sind nicht unbedingt deswegen besser im Sozialkontakt, haben mehr Freundschaften, das ist nicht gezwungenermaßen so. Also Tango macht einen nicht unbedingt zu einem besseren, sozialeren Menschen. Die Leute können sich umarmen, bei der Begrüßung abbusseln und dann ganz gehässig übereinander reden.
Aber wenn man offen ist, würde ich schon sagen, dass man schon einiges über sich selbst erfahren kann.
Auf jeden Fall.
Über den Tango.
Ja.
Warum fühle ich mich so? Warum passiert mir das?
Ja.
Warum freue ich mich so auf die nächste Veranstaltung? Also ich glaube, man kann wahnsinnig viel.
Ein großes Potenzial ist
besonders, wenn man das als Paar durchsteht. Tango tanzen, miteinander zu lernen, ja, und auch auszuüben. Also es ist wahnsinnig viel.
Also
es ist sehr, sehr interessant, wenn man sich damit befassen möchte.
Also ein bisschen so wie Musiktherapie kann sein, einerseits viel Mozart zu hören in der Annahme, das wird dann irgendwas Gutes bewirken, weil sich die Neuronen neu, die Synapsen neu vernetzen und so weiter, oder Musiktherapie aufzufassen als ein Weg der Kommunikation mit anderen im Kreis mit Hilfe von Schlaginstrumenten mehrheitlich und so weiter,
wo es um die
Kommunikation geht mit dem anderen und sich nicht überschreien lassen und so weiter. Also ebenso auch mit dem Tango. Gleichzeitig möchte ich aber eine eigene Erfahrung einbringen. die ich gemacht die habe vor vielen Jahren, nach einer Trennung und Ausziehen und alleine wohnen wieder, dass ich da in einer sehr schwierigen psychischen Verfassung war, wenig geschlafen habe, Panikattacken gehabt habe, Herzrasen, kaum geschlafen habe, wirklich 2 Stunden pro Nacht. Und das war es dann auch schon. Und ich da gemerkt habe, dass der Besuch von Tango-Kursen schon und dann später auch Milongas extrem hilfreich war. Ich habe gegiert nach diesem Körperkontakt.
Ja.
Und ich bin auch damals Boxen gegangen und es war wurscht, ist ob Tango oder Boxen oder so, also Taekwondo, was ich gemacht habe, weiß ich nicht. Es war mir wichtig, aber dorthin zu gehen und ich habe das gebraucht. Es war eine absolute Notwendigkeit. Ich wäre ausgezuckt, wenn ich das nicht gehabt hätte, dieses Ventil.
Ja.
Spricht also trotzdem nichts gegen deine
Ansicht? Nein, gar nicht. Nein. Das widerspricht gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, es war das, was du da gebraucht hast. Das war das Richtige für dich, sozusagen. Also da sind Elemente des Trosts drinnen, zum Beispiel nicht, der Sicherheit, der Geborgenheit. Bei einer Trennung ist das, wenn man alleine dasteht und dann ist man muss ja Trauerarbeit auch leisten, sozusagen. Da gehört natürlich Traurigkeit dazu, aber da gehört auch eben Aggression dazu, weil eine Trennung ist ja ein Frust, nicht? Und Frust macht Aggression aggressiv. Und
autoaggressiv
deswegen dann. Das Boxen, nicht? Ja. Besser als Depression ist Boxen, besser als die Aggression gegen sich selbst zu richten, nicht? Und das Liebevolle und das Getröstende war der Tango, also das passt wunderbar zusammen, nicht? Die beiden.
Es ist ja immer wieder spannend,
ja,
dass der Tango für jeden eine ganz eigene Geschichte hat, wie er beginnt. Also jeden, den man fragt, der hat genau kann sich genau erinnern an die Situation, wie es damals war, wie er begonnen hat, Tango zu tanzen.
Also oft, gell, ist das, ja?
Ja.
Stimmt.
Also wir fassen zusammen, Tango per se ist jetzt kein Therapie automatisch, die man sich selbst verpassen kann.
Aber tut gut.
Aber tut gut, dass das schon, also das ist Mozart Musik,
yeah,
tut gut, senkt den Blutdruck vielleicht und man kommt zur Ruhe. Aber so richtig therapeutisch arbeiten geht dann nur mit einem Profi der ein bestimmtes Ziel hat, eine Vision hat und das als Instrument einsetzt,
genau.
Also nicht das komplett den Tango an sich, sondern mit bestimmten Elementen arbeitet. Da reden wir jetzt nicht vom Neurotango, das wieder was anderes ist, wo es darum geht, dass Menschen, die an Demenz leiden oder Parkinson-Krankheit haben, dass die mit Hilfe von Tango-Elementen, schon wieder mit Hilfe von Tango-Elementen, bestimmte Bewegungen machen können und sich daran erinnern können, dass sie diese Bewegungen machen können, was auch wieder für die sehr hilfreich ist und auch im Alltag hilft. Ein großes Thema, und ich möchte das jetzt dann abschließen, damit es nicht ein Fachvortrag wird.
Ja.
Ein großes Thema, aber auch noch, ihr seid so vielseitig. Ihr habt außerdem noch gegründet, glaube ich, oder seid Mitgründer eines Orchesters in Wien, das Vita Musica. Und da steht auf der Website nicht viel darüber, leider Gottes, darum bin ich froh, dass ich mit euch reden kann. Da steht nur Projekt zur Vermittlung musikalischer Kenntnisse über Tango Argentino in Wien. Das könnte aber jetzt alles sein. Das könnte auch ein Workshop sein mit Vorträgen zur Musik von Osvaldo Pugliese. Aber tatsächlich ist es ein Orchester.
Richtig.
Und dieses Orchester hat noch dazu die Eigenart, dass hier Profimusiker und Amateurmusiker gemeinsam musizieren. Wie kam es eigentlich zur Gründung dieses Orchesters?
Ja, da wirst du jetzt was sagen, Sabine, weil ich bin erst später dazu gekommen.
Also den ersten Schritt hat eigentlich unser Jorge wieder gemacht, der Jorge Pusikovic, in einem seiner Kurse, in dem er mir gesagt hat, tanz doch das Bandoneon. Und ich habe hingehört zu der Musik und habe nicht gewusst, ist es die Geige oder ist es das Bandoneon, was da spielt.
Wobei man sagen muss, die können manchmal in bestimmten Lagen durchaus ähnlich klingen. Ja, also es ist jetzt
gut. Und ich habe damals von meinem Vater ein großes Geschenk bekommen, was ich mir aussuchen habe können, zu Weihnachten. Und ich habe gewählt, weil ich mir gedacht habe, es muss was Bleibendes sein.
Geldgeschenk.
Ich möchte mir ein Bandoneon kaufen, darauf herumdrücken, um zu sehen, was ist das Bandoneon und was ist die Geige? Also über die Geige habe ich mich nicht drüber getraut, aber über das Bandoneon. Hat dann begonnen, Bandoneon zu lernen. Es war damals 2009, glaube ich, habe ich das erste Bandoneon mir gekauft. Habe mit Algie Wu, einem Philippinern, der in Taiwan aufgewachsen ist und jetzt in Wien lebt. Er hat Komposition studiert in Wien. Mit ihm habe ich begonnen, Bandoneon zu spielen. Also er hat mir versucht, dieses Monster beizubringen.
Dieses Monster hast du übrigens vom Jorge abgekauft. Das hat der aus Buenos Aires mitgebracht, als Zierde stand das in seinem Studio.
In seinem Studio, genau.
Muss aber eine teure Zierde gewesen.
Ja, und so waren wir einmal zwei, die im Bandoneon gespielt haben, nämlich ich und mein Lehrer. Und das über einige Jahre bin ich da dran geblieben und es hat mir dann noch Spaß gemacht. Vor allem habe ich bemerkt, wie viele Nuancen in der Tango-Musik vorkommen mit dem Bandoneon. Und ich habe auch bemerkt, wie sich mein eigener Tanz bärtig verbessert hat, nur weil ich plötzlich die Musik besser wahrnehmen konnte. Ich konnte trennen zwischen Geige und Bandoneon, aber ich habe plötzlich Synkopen gehört. Ich habe auch plötzlich gehört, was macht das Klavier, wenn die Bandoneons aufhören zu spielen und so weiter. Ja, habe mich dann selber weiterentwickelt. Und eines Tages sagt Algie, stell dir vor, Nico Kaiser, das ist ein Akkordeonspieler, spielt seit 30 Jahren Akkordeon, hat jetzt auch begonnen, Bandoneon zu spielen. Und ich sage zu ihm, na dann gründen wir doch ein Orchester. Weil drei Bandoneon sind wir jetzt. Deine Frau, lieber Algie, Kaoru Asayama, spielt Geige. Sind wir schon zu viert? Na, werden wir noch einen Kontrabass und ein Klavier finden und wir spielen schon wieder nach. Ja, gesagt, getan. 2017 sind wir das erste Mal aufgetreten. Natürlich bei uns in Parana. Weil der Raum hier, die Tänzer hier und wir sind damals, haben wir mit, ich glaube, vier Stücke haben wir gespielt.
Genau.
Also mehr hatten wir nicht im Repertoire. Weil man muss dazu sagen, die Tango-Musik ist wunderschön, aber nachdem das Bandoneon ein relativ junges Instrument ist, jetzt im Vergleich zur Geige oder zur Gitarre, gibt es keine Tango-Noten. Es gibt kaum Noten für Bandoneon. Geschweige denn die spezielle Tango-Musik aus 1940, die halt wirklich gut zum Tanzen ist, die gibt es nicht. Sprich, es muss sich immer jemand hinsetzen und Ton für Ton rausschreiben, welchen Ton spielt welches Instrument zu welchen Zeit. Ja, und nachdem wir, mittlerweile haben wir 2025, sprich 8 Jahre, und in diesen 8 Jahren hat Algie wirklich immer wieder sich hingesetzt und hat Stücke für uns geschrieben, dass wir das in den verschiedensten Formationen auch spielen können. Mittlerweile sind wir bereits auf, glaube ich, 30 verschiedenen Stücken. Wir haben sogar in Tandas, sprich immer 4 vom gleichen Interpreten. Und die Idee von dem, das Orchester ist eigentlich ein Nebenprodukt. Vita Musica heißt Vienna Tango Musik Akademie. Diese Akademie wurde gegründet, um Tango Musik zu lernen, zu verstehen und auch weiterzugeben. Und ein Nebenprodukt von dieser Gründung war, dass wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir ein paar Musiker, wir haben den Algie, wir schauen, dass uns der Algie 3-4 Lieder schreibt und die spielen wir dann auf einer Milonga. Also es gibt genauso bei Vita Musica Workshops, damit man mal lernt oder damit man mal sieht, wie funktioniert eine Transkription. was sind so die Hintergründe? Was macht die Tango-Musik überhaupt aus? Was ist der Unterschied zwischen klassischer Musik und Tango-Musik? Wie entzeugt man diese Spannungen und die dann natürlich mit dem Instrument selbst versuchen zu spielen, ist natürlich für mich zurzeit das Allergrößte. Ne?
Das Schöne an dem Orchester ist auch, dass viele sozusagen im Orchester auch tanzen, Tango tanzen. Und die, die noch nicht Tango tanzen, jetzt einige auch lernen wollen. Ich habe ein bisschen später wieder zugekommen mit der Gitarre. Mhm. Für mich war das, bevor ich begonnen habe, wieder Gitarre zu spielen, weil als Jugendlicher habe ich das autodidaktisch gemacht. Ich weiß nicht, 2-3 Jahre.
Also Klassik hast du nicht gelernt jetzt?
Nein, ich habe so autodidaktisch mir Gitarre beigebracht, aber klassische Gitarre. Und habe dann Jahrzehnte nicht gespielt, sozusagen. Ja. Und jetzt spiele ich praktisch 5 Jahre täglich. Und vorher habe ich den Proben teilgenommen und das war so toll.
Du hast das Zuhörer teilgenommen.
Als Zuhörer, immer praktisch im Orchester zu sitzen und die verschiedenen Stimmen zu hören, das war fantastisch. Ich habe also die ganze Tango-Musik anders, auch völlig anders wieder gehört. Also ganz anderen Zugang zur Tango-Musik bekommen.
Auch wieder mit einer Auswirkung auf dein Tanzen?
Ja. Ja. Also ganz anders geworden, muss ich sagen, seit ich
und spiel. Bei Vita Musica ist natürlich auch das Schöne, dass die Gruppe immer größer wird. Also es können jederzeit Musikinteressierte, jemand, der selbst ein Instrument spielt oder Tango singen lernen möchte, kann dazukommen und kann bei Workshops teilnehmen, bei unseren Proben teilnehmen. Ja, und das Erlernen und mit uns gemeinsam dann musizieren.
Zum Beispiel Kenan, unser Kenan, bekannt, ja, hat auch unterrichtet Tango.
Auch Milongas veranstaltet,
ist als DJ bei verschiedenen Milongas. Hat begonnen, Klarinette zu spielen vor nicht allzu langer Zeit.
Ja.
Jetzt am 30. November bei unserem nächsten Milonga, wo wir auftreten mit dem Orchester, wird er auch mit seiner Klarinette.
Genau,
erstmalig mit 4 Tangos mitspielen.
Und es geht auch nicht darum, das gesamte Repertoire in einem bestimmten Zeitraum zu lernen, sondern es kommt auch nicht aufs Niveau an, wie man beginnt, sondern man bekommt Noten passend zu seinem Niveau, das man gerade am Instrument
hat. Ein bisschen was muss man schon können. Also ja. Jetzt,
ein bisschen was sollte man können, da geht es natürlich viel schneller. Aber man bekommt Noten und kann einmal versuchen, ein Lied mitzuspielen.
2 Tage in der Woche wird eigentlich geprobt. Wir proben, also in der Gruppe am Dienstag.
Am Dienstag 3 Stunden und am Freitag 3 Stunden, 3 bis 4 Stunden treffen.
Regelmäßig?
Jede Woche und am Freitag ist der Tag, wo mehr Leute kommen und am Dienstag sind wir meistens eine kleine Gruppe.
Kleine Gruppe, genau.
Das machen wir auch, also nicht unmittelbar vor einem Auftritt, sondern das geht das ganze Jahr.
Das ganze Jahr über durch.
Die Zahl der Auftritte bleibt es dann aber gleich.
Es wird immer mehr. Wir waren vorige Woche in Brünn eingeladen, in einer kleineren Besetzung, zu 5. Genau. Wird da gespielt. Jetzt sind wir am 30. mit einer größeren Besetzung. Da werden so bis zu 15 spielen.
Am 29. Dezember dürfen wir in der Roten Bar auftreten.
Wo wir auch schon mal gespielt haben.
Hat uns die Suse von Crossover eingeladen.
Wieder.
Und das größte Projekt für uns, für Vita Musica, wird sein am 21. Februar die Eröffnung vom Akkordeonfestival, die in der Auferstehungskirche sein wird. Und ja.
400 Sitzplätze, oder?
450 Sitzplätze mit einer Milonga sein wird. Ja. Die Auferstehungskirche ist so groß, dass wir eine Riesenbühne haben. Vor dieser Bühne ist eine Tanzfläche mit Parkett, circa 100 Quadratmeter. Und dann kommen erst
die Kirchenbänke.
Die Kirchenbänke, genau. sprich Zuschauerbild.
Also es wird immer größer, die ganze Sache. Wir sprechen jetzt schon längere Zeit. Ich möchte noch ganz kurz kommen zum Thema, ihr wart öfter auch in Buenos Aires, nehme ich an.
Öfters nicht.
Öfters nicht.
Einmal waren wir.
Ist es, seht ihr es eigentlich an, also wenn man jetzt ernsthaft Tango tanzen will, ist es fast eine Notwendigkeit, einmal nach Buenos Aires zu kommen, ins Mekka des Tangos, oder ist es eher so ein, naja, nice to have, aber muss auch nicht unbedingt sein, weil
also es ist schon schön. Mhm. Es ist schon schön. Vor allem zu sehen, wie sehr diese Stadt, wie sehr der Tango diese Stadt umarmt. Muss man sagen. Also an jeder Ecke, ja, es gibt überall Tango-Musik, es gibt an jeder Ecke irgendwas zu tanzen.
Das hat uns schon sehr gut gefallen.
Es war schon schön.
Geht man da ein bisschen ehrfürchtiger in Milongas rein oder auf die Tanzfläche als in anderen Ländern?
Natürlich. Weil man ist ja in Buenos Aires. Nur, wir waren ein bisschen enttäuscht, wenn wir natürlich auf Milongas gekommen sind, wo 90% Touristen waren, die genauso wie wir dort hineingekommen sind. Und wenig Einheimische, weil man weiß einfach nicht, wo die Einheimischen dorthin gehen, sondern es liegen Touristenführer auf, wo man halt hingehen kann. Meistens trifft man dort auf Touristen. Und wenn man wirklich Argentinier, die einem auffordern, trifft, dann wollen die meistens natürlich Privatstunden verkaufen. Weil die müssen teilweise natürlich leben davon. Ja, so unsere Erfahrung.
Ist es trotzdem gelungen, einmal von den Milonga zu gehen, wo mehrheitlich Einheimische waren dann auch ja. Tatsächlich? Du schüttelst den Kopf, Thomas.
Post, ja. Die alte Post, da kannst du dich erinnern.
Die alte Post, ja. Oder im LB, so kann man auch nicht sagen, weil da war auch...
Ja, also die ganz bekannten Milongas, das sind wirklich ganz viele Touristen. Also ich würde sagen, also es fühlt sich wie 90% Touristen an. Ich meine, 10% Einheimische sind auch noch viel, natürlich. Ja, also ja. Aber...
Aber nicht natürlich so wie bei uns, wo die drei Leute, die man nicht kennt, Touristen sind, ne?
Ja. Also bei einer Milonga war ich da aber nur Einheimische. Damals habe ich noch Zigaretten geraucht, seit 2 Jahren habe ich ja aufgehört. Und andere haben auch, also Einheimische, vor allem die Damen, sind rausgegangen, auch rauchen. Und das waren, also, die haben dann wirklich sehr intensiv Capiceo gemacht, diese
Damen. Beim Rauchen draußen.
Wieder drinnen. Und das, die haben sich so angehängt beim Tanzen, ich sage es dir. Ja. Die haben einen Tanzstil gehabt, wo sie wirklich, wo man Kraft gebraucht hat, um mit ihnen sozusagen vorwärts zu kommen.
Also eigentlich das Gegenteil davon, ja. Was man jetzt unterrichtet.
Ja, genau das Gegenteil davon. Ja, ja, also das gibt schon auch bei den alten Milongueros. Und das waren wirklich einheimische alte Milongueros. Ja.
Aber nichtsdestotrotz, muss man sagen, es war eine wunderbare Reise.
Es war wunderbar.
Unglaublich interessant. Ich würde nur jedem empfehlen, wirklich zu schauen. Ja. Also erstens einmal Spanisch zu lernen ein bisschen, um wirklich herauszufinden, auf welche Milongas man geht. Beziehungsweise auch Argentinier, die in der Hauptstadt wohnen, und ein bisschen mehr Ahnung haben von Buenos Aires, die zu fragen, wo man hingeht.
Wir haben auch viele Tanzstunden damals genommen, ja, also viel gelernt, kann mir erinnern.
Ja.
Ganz, ganz viel, intensiv.
Wir haben auch viel eingekauft und viel gegessen.
Viel Schuhe haben wir gekauft und machen lassen. Das Essen ist ein bisschen schwach, also das muss man schon sagen.
Für uns
normalerweise, wenn viele Nationalitäten zusammenkommen, entsteht eine sehr gute Küche. Ja. Dass dort sozusagen in ganz Buenos Aires kein frischer Mozzarella zu kaufen gibt, zum Beispiel, ja, dass jede Pasta zerkocht ist, dass das Gemüse immer zerkocht ist, das ist schade.
Schlussfrage dann. Jetzt, wie schaut es denn dann aus, die erste Zeit wahrscheinlich nach dem Schlussmachen von Sato Tango? Was wird sie da wirklich machen in den ersten Monaten sozusagen?
Na, erstmal werden wir unseren Unterricht sowieso weitermachen, auch hier sozusagen, auch mit den Paaren oder Einzelpersonen.
Also wir sitzen hier in eurem Übungskeller, muss man sagen.
Genau.
Ja, genau. Der Klettbodenspiegel gibt es, ja.
Ja, Workshops außerhalb, in Tschechien werden wir auch machen. Wir werden mehr reisen, auch selber zu Inquentos fahren wieder mehr, weil wir jetzt am Sonntag nicht mehr in Wien sein müssen.
Ja, viel musizieren.
Viel musizieren.
Musiziert sie auch zu zweit zu Hause?
Ja. Ja, das ist so das kleine Projekt noch im Hintergrund.
Ein Duo, Gitarre, Bandoneon.
Ja. Aber da werden wir noch ein paar Jährchen brauchen.
Ja, um aufzutreten, meine ich, braucht das noch ein bisschen Zeit.
Für uns zu Hause ist es schon wunderbar, aber auch das braucht Übung.
Dann bedanke ich mich herzlich für dieses wundervolle Gespräch und euch mal näher kennenzulernen, auch auf dieser Ebene. Und wünsche euch alles Gute und dass eure Tango-Freunde und Freundinnen da es nicht zu sehr traurig sind, weil ihr seid jetzt nicht, zieht nicht woanders hin, sondern seid immer noch greifbar und werdet auch Milonges besuchen, nehme ich an.
Natürlich.
So ist es.
Dankeschön.
Ja, wir danke dir auch.
Dankeschön.
Musik.